Ja, Gott ist großartig, weil er tut, was er will.
Amen.
Amen. Ja, Gott tut, was er will. Im normalen, alltäglichen Diskurs oder Gespräch, da ist es ja so, dass man das eher negativ aufnimmt. Da ist einer, der macht doch, was er will. Aber hier ist das ganz positiv gemeint. Es ist so ein Glück, dass Gott tut, was er will. Das ist so ein Glück, dass er nicht auf uns hört, auf die Engel hört, auf die Teufel hört, auf irgendein Wesen hört. Er macht und tut, was er für richtig hält. Das ist unser Glück und das ist unser Glück auch für unsere Beziehung zu ihm. Römer 9, 14 bis 29 ist unser Text heute. Dankeschön. Ja, ich muss euch da natürlich bekennen, als ich den Text gelesen habe, der ist mir ja sozusagen zugefallen, wie das immer ist, wenn man in einer Predigtreihe ist. Er ist mir zugefallen und ich dachte, nein, darüber möchtest du nicht predigen. Warum nicht? Weil es einfach nicht zu verstehen ist. Mit unserem Verstand, mit unserem menschlichen Gehirn. Wir können es einfach nicht fassen. Wenn wir versuchen, das mit unserem Intellekt zu kapieren, was hier steht, dann kommt es unweigerlich zu einem Gedankeninfarkt. Unser Gehirn wird sich verknoten und wir werden es nicht verstehen können. Das ist auch kein Wunder. Es ist kein Wunder. Eberhard hat gebetet und gesagt, wie groß Gott ist. Das können wir uns nicht vorstellen. Ihr kennt das Sprichwort oder das ist so ein geflügeltes Wort. Der Eimer Wasser passt nicht in den Fingerhut. Ich könnte auch sagen, der Pazifische Ozean passt nicht in den Eimer. So wenig und noch viel weniger passt unser Denken in Gottes Denken oder Gottes Denken in unseren Kopf, so müssen wir sagen. Nochmal ganz kurz theoretisch, die nächste Folie bitte. Nochmal ganz theoretisch, da reden wir ja immer davon, wenn wir in der Gemeinde Predigten hören. Ja? Es ist immer irgendeine der beiden Ebenen beteiligt. Manchmal beide vermischt, manchmal beide getrennt. Die eine Ebene, das ist die Ebene der Dimension Gottes oder die Dimension Gottes. Seine absolute Souveränität, er tut, was er will, er ist nicht zu fassen. Und die zweite Ebene ist durchaus die Ebene des Menschen oder die Dimension des Menschen, nämlich unsere Verantwortung, unsere Entscheidungen. Und die können wir nicht gegeneinander ausspielen, diese beiden Dinge. Die sind beide in der Bibel. Und in manchen Themenbereichen, da ist es so, wenn wir sie zusammenbringen wollen und verstehen wollen, logisch und mit dem Intellekt, dann werden wir scheitern. Unser Text heute spricht hauptsächlich von der ersten Ebene, die Dimension der Souveränität Gottes. Ich komme aber auch am Ende der Predigt noch auf die andere Dimension zu sprechen. Dann können wir sofort anfangen. Paulus hat ja den Römerbrief geschrieben und er hat in unserem Text Fragen vorweggenommen, von denen er wohl annahm, dass seine Zuhörer diese Fragen wohl stellen würden. Und wir stellen sie auch. Da bin ich mir sicher. Die erste Frage kommt jetzt. Erste Frage, Andreas? Kommt jetzt. Oh, das ist noch nicht die erste Frage. Gut, da kommt sie. Aber lass das ruhig mal stehen. Ich weiß nicht, warum das da drin ist. Aber lass das ruhig mal stehen. Das kann so ein bisschen illustrieren die beiden Dimensionen, die Dimension Gottes und die Dimension des Menschen. Und das nennt man Schneekugel im Übrigen, was ihr da seht. Und Gott ist wie das Äußere, der umfasst alles. Der nimmt unsere Entscheidungen und unsere Verantwortung mit hinein in sein souveränes Handeln. Der umfasst uns, so wie das Glas, die Schneekugel, dieses Häuschen, was ihr da seht, umfasst. Das ist nur eine kleine Hilfestellung zum Verständnis. Obwohl wir, wie ich schon gesagt habe, ja niemals richtig verstehen. Aber das ist alles mit hineingenommen. Jetzt können wir die erste Frage sehen. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Natürlich ging ein Text dieser Frage voraus. Ich nehme an, letzte Woche ist darüber gepredigt worden, oder zum Teil jedenfalls. Ja, gut, jetzt weiß ich nicht, was du gesagt hast, Andreas, aber es ging unter anderem um Esau und Jakob. Den einen habe ich geliebt, den anderen habe ich gehasst. Den einen habe ich erwählt, den anderen nicht. Über den einen habe ich mich erbarmt, über den anderen nicht. So, und jetzt kommt die natürliche Frage, die verständliche Frage, für die man niemanden schelten soll. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Und jetzt kommt die Antwort. Erster Teil, Antwort erster Teil. Typisch Paulus, das sei ferne. Keineswegs, auf keinen Fall. Denn zu Mose spricht er, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Und so geht es noch ein bisschen weiter. So erbarmt er sich nun, über wen er will, und verstockt, wen er will. Seid ihr zufrieden mit der Begründung?
Ich kann nichts machen. Ich bin verstockt durch Gott.
Oder erbarmt. Also ich als denkender Mensch wäre mit dieser Antwort nicht zufrieden. Stell dir vor, du kommst in die Küche, deine Frau kocht etwas Leckeres und du fragst sie, Liebling, was kochst du denn? Und sie sagt dir, es ist heiß draußen. So eine Antwort ist das hier. Du denkst, hat sie mich verstanden? Und doch könnte sie tatsächlich eine Antwort auf deine Frage gegeben haben. Sie will nämlich sagen, hör mal zu, es ist so heiß draußen, ich koche heute was Leichtes. Paulus Antwort ist auch indirekt. Er fragt, ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Und er beantwortet das und sagt, das kann ja gar nicht sein, weil er nämlich tut, was er will. Und da lesen wir ja zum Beispiel im 5. Mose 32 über Gott, vollkommen ist sein Tun, ja alle seine Wege sind gerecht. Das ist doch wunderbar, wenn er tut, was er will, dann kann er doch gar nicht ungerecht sein. Das geht doch gar nicht. Das ist seine Antwort. Römer 12,2, da wird ja auch noch drüber gepredigt werden in unserer Reihe. Der Wille Gottes ist das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Sein Wille ist vollkommen. Sein Wille ist super gut. Sein Wille ist nicht zu übertreffen. Und Paulus sagt hier, er tut ja doch, was er will. Wie kann er dann ungerecht sein? Das geht nicht. Das geht nicht. Gott handelt ganz im Einklang mit seinem Wesen. Wenn er tut, was er will, handelt er im Einklang mit seinem Wesen, mit seiner Gerechtigkeit, mit seiner Vollkommenheit, mit seiner Liebe, mit seiner, ja, ist Gott demütig? Gott ist demütig, von Herzen demütig. Er handelt völlig im Einklang mit seinem Wesen und seinem Willen. In seiner Begründung geht Paulus noch einen Schritt weiter. Und jetzt kommt der zweite Teil der Antwort. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen. Das Wollen ist ein Ausdruck für die innere Einstellung und Haltung des Menschen, den inneren Menschen. Und es liegt nicht an seinem Laufen. Das ist ein Passportoto für sein Handeln, sein Tun, sein Reden. Paulus sagt ja, liebe Freunde, das hat nichts damit zu tun, mit deinen Vorzügen, mit deinen Leistungen, mit deinen Kenntnissen, dass Gott sich über dich erbarmt. Das ist völlig unabhängig davon. In der Statistik würde man sagen, es gibt keine Korrelation zwischen deinem Laufen und Wollen und dem Erbarmen Gottes. Es gibt keinen Zusammenhang. Gott ist das, ich sage es jetzt mal so menschlich, völlig egal. Es ist ihm natürlich ethisch-moralisch nicht egal, aber in Bezug auf Erwählung, ob du so ein netter Kerl bist. Ja. Oder so eine verständige Frau. Deine Vorzüge, deine Erziehung, deine Herkunft, das spielt alles keine Rolle. Dein IQ, das spielt keine Rolle. Dein sozialer Stand, das spielt absolut keine Rolle. Er erbarmt sich, über wen er will. Deine Vorzüge, die du hast, für die du dankbar sein kannst, sie spielten keine Rolle, als er gesagt hat, ich erwähle dich. Die Bibel gibt uns viele, viele Beispiele dafür. Drei ganz prominente, wahrscheinlich kennt ihr sie schon, Mose. Gott erwählt Mose, sein Volk aus Ägypten herauszuführen und seinem Volk zu erklären, was er tun will, was Gott tun will. Und wen finden wir da? Welchen Mose finden wir da, als Gott ihm sagt, hey, geh und führe mein Volk heraus. Erklär das mal den Israeliten. Welchen Mose finden wir da? Einen unsicheren Mose, einen zweifelnden Mose, einen unvermögenden Mose. Ich zitiere 2. Mose 4. Ach, mein Herr, ich bin kein Mann, der reden kann. Ich bin es von jeher nicht gewesen. Stimmt. Und ich bin es auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht geredet hast. Denn ich habe einen schwerfälligen Mund und eine schwere Zunge. Mose hat ja aber gar nichts zu bieten. Ne? Das ist Gott sowas von egal. Er sagt, Mose, hey, ich habe dich erwählt. Du gehst hin. Bin ich nicht, dann sagt Gott ihm. Da sprach der Herr zu ihm, wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Oder wer macht ihn stumm oder taub oder sehend oder blind? Bin ich es nicht, der Herr? Egal wie unvollkommen du bist. Gott kann dich gebrauchen. Gott hat dich erwählt. Im Glauben an Christus. Ein anderes Beispiel ist Jeremia. Das ist ähnlich. Beim Jeremia war es so, dass Gott ihm sagt, ich habe dich, bevor du geboren wurdest, da habe ich dich schon ersehen. Bevor du geboren wurdest, habe ich schon beschlossen, du sollst zu den Völkern gehen und ihnen verkündigen, was ich dir sage. Schon im Mutterleib und vorher. Wie antwortet Jeremia? Ach Herr, Herr, siehe, ich kann nicht reden, denn ich bin noch zu jung. Meint ihr, das Alter sei für Gott ein Hindernis? Ob du nun zu jung bist oder zu alt? Gott kann befähigen. Gott hat Macht. Gott kann tun, was er will. Ebo hat es in seiner Predigt vor einigen Wochen schon gesagt, Paulus ist natürlich das Beispiel. Wir kennen das, ne? Der Christenhasser par excellence, der Freude dran hatte, wenn die Christen litten und wenn sie ins Gefängnis geführt wurden und wenn sie getötet wurden. Da würden wir doch sagen, Mensch Gott, dieser Paulus, der muss gerichtet werden. Der muss mal gewaltig einen über den Deckel kriegen. Der muss mal richtig gezüchtigt werden, dieser Paulus. Was macht Gott? Begegnet ihm auf der Straße nach Damaskus. Und Paulus wird ein glühender Verfechter und Verkündiger des Evangeliums von Jesus Christus. Gott macht, was er will. Er erwählt, wen er will. Und da können wir natürlich schön spekulieren. Na ja, der hat den Paulus erwählt. Er hat den Paulus erwählt, weil der so ein toller Theologe ist. Ja, ist er ja auch. Oder er hat ihn erwählt, weil er so ein Eiferer ist. Der bemüht sich, der haut alles rein, der haut alles raus. Liebe Gemeinde, das ist Spekulation. Das ist reine Spekulation. Gott sagt uns was anderes. Gott sagt uns, es liegt nicht an jemandes Wollen oder Laufen. Es liegt an meinem Erbarmen. Lassen wir es doch dabei. Es kommt eine zweite Frage. Auch absolut verständlich. Absolut verständlich. Na gut, wenn Gott sich erbarmt über wen er will und wen er verstockt, wen er will, warum tadelt er dann noch? Denn wer kann seinem Willen widerstehen? Warum tadelt er noch? Warum kritisiert er denn noch? Warum sagt er denn zu mir, oh, du, das ist aber nicht gut, was du da machst? Wisst ihr, so eine Frage möchte ich ernst nehmen. Ich möchte so eine Frage seelsorgerlich ernst nehmen. Hinter dieser Frage können verschiedene Haltungen stecken. Die eine Haltung ist folgende. Wenn wir das sagen, dann sieht es so aus, oder es könnte sein, dass wir Gott auf die Anklagebank setzen und uns auf den Richterstuhl und mit Gott rechten wollen. Gott, warum machst du das so in dieser Welt? Warum lässt du das alles so zu? Warum läuft es so, wie das in dieser Welt läuft? Die ganzen furchtbaren Dinge, die ganzen Katastrophen, all das oder in meinem Leben. Was ist da alles gelaufen, Gott? Wisst ihr, um mit Gott rechten zu können, fehlen uns einige Dinge. Um Gott auf die Anklagebank setzen zu können und uns auf den Richterstuhl stellen zu können, da fehlt uns sehr viel. Es fehlt uns erstens die sittlich, ethisch, moralische Reinheit. Die geht uns so ganz ab. Gott ist so etwas von makellos. Er hat keinen Anflug irgendeines Schattens in seiner Seele, in seinem Wesen. Nicht das kleinste Fleckchen ist da. So vollkommen und heilig ist er. Wie wollen wir über ihn richten? Ihr habt das mal gemacht, einen Tropfen Wasser aus dem Freiland, wenn es gerade geregnet hat, von einem Blatt herunterzunehmen und einen Tropfen Wasser aus dem Warnbachtalsperren. Gebiet, aus dem Hahn. Und da guckst du in den Tropfen aus dem Warnbachtalsperrengebiet mit dem Mikroskop und es ist klar. Siehst du nicht viel, so rein ist das Wasser. Ja, da ist schon natürlich noch was drin, aber das ist so wunderbar, dass wir so ein schönes, sauberes Trinkwasser haben. Und dann guckst du in den völlig klar erscheinenden Regentropfen. Und da fällst du fast rückwärts den Stuhl runter, was es da wimmelt an Tierchen und Schmutz. Es ist unglaublich. So ist der Unterschied zwischen uns und Gott und noch viel mehr. Wollen wir über Gott richten? Wollen wir mit ihm rechten? Das ist der erste Grund. Uns fehlt die sittlich-moralische Reinheit. Der zweite Grund ist ganz einfach. Uns fehlt im weiteren Sinne die Kompetenz. Ja? Kompetenz ist ja ein modernes Wort, deshalb verwende ich das hier. Uns fehlt die Kompetenz. Ich, Werner Siegburg, ich werde einem Nobelpreisträger in Physik nicht erklären wollen, wie er sein Experiment hätte besser machen können. Ich werde mich hüten. Ich, Werner Siegburg, werde dem Wimbledon-Sieger im Tennis und dem Weltranglisten-Ersten nicht erklären, wie er seine Passierbälle und Volleystops und Lobs noch besser machen könnte. Ich werde mich hüten. Wollen wir Gott erzählen, was er zu tun hat? Hiob 38,4. Ich glaube, viele kennen diesen Vers. Da sagt Gott zu Hiob: Wo warst du, als ich den Grund der Erde legte? Sprich es aus, wenn du Bescheid weißt. Wo warst du denn? Und da kommt jetzt auch die Begründung des Paulus, die Antwort des Paulus auf diese Frage. Ja, o Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch das Gebilde zu dem, der es geformt hat. Warum hast du mich so gemacht? Oder hat nicht der Töpfer Macht über den Ton aus derselben Masse, das eine Gefäß zur Ehre, das andere zu Unehre zu machen? Es ist ein ungeheuerliches Beispiel. Der Vergleich, hier steckt eine Metaphorik, das ist eine Metapher. Da ist der Töpfer und der Ton. Der Töpfer ist Gott, der Ton sind wir. Wir haben vieles gemeinsam mit diesem Ton, vieles gemeinsam. Das Erste, was wir gemeinsam haben, wir sind beide aus Staub. Der Ton ist aus Staub, wir sind auch aus Staub. Das Zweite, stelle ich euch mal eine Frage, sag mal, warum? Warum spricht der Ton denn nicht zu seinem Töpfer? Warum nicht? Das ist ganz einfach, der kann nicht sprechen. Hat keinen Mund, er kann nicht sprechen, er kann nicht denken. Liebe Freunde, wenn es um Erwählung geht, wenn es um das Erbarmen Gottes geht, dann können wir die Gedanken Gottes nicht denken und wir können seine Sprache nicht verstehen und nicht sprechen. Denn der Pazifik passt nicht in den Eimer und der Eimer nicht in den Fingerhut. Wir können das nicht. Es gibt so einen wunderbaren Vers im Alten Testament, der ist zu einer meiner Lieblingsverse geworden. Meine Frau Helen hat ihn mir mal vorgestellt. 5. Mose 29,29. Was verborgen ist, das steht bei dem Herrn. Unserem Gott. Was aber geoffenbart ist, das ist ewiglich für uns und unsere Kinder bestimmt. Ich lese es nochmal. Was verborgen ist, das steht bei dem Herrn. Es gibt viele verborgene Dinge, die Gott uns nicht offenbart hat. Und er wird sie uns nicht offenbaren, bis wir ins Schauen kommen. Was aber offenbart ist, das ist ewiglich für uns und unsere Kinder. Dafür können wir dankbar sein, was er uns schon gesagt hat, durch Menschen, so dass wir es verstehen. Aber es gibt viele Dinge, die Gott uns nicht erklärt. Er wird sie uns nicht erklären. Wenn du ein Imker bist und Bienen hast, du wirst der Bienen nicht erklären können, warum du ihre Wabe erntest. Du wirst es ihr nicht erklären können. Sie versteht deine Sprache nicht und sie denkt deine Gedanken nicht. Und in dieser Beziehung, wir verstehen Gottes Sprache nicht, und wir verstehen seine Gedanken nicht. Es gibt noch eine Gemeinsamkeit. Der Ton ist Verfügungsmasse, Knetmasse in der Hand des Töpfers. Wir sind Verfügungsmasse und Knetmasse in der Hand unseres Schöpfers. Stellt euch mal vor, ihr wollt das gerne sein. Das ist, wo wir hinkommen müssen. Ich will gerne Verfügungsmasse Gottes sein. Es ist ein Vorrecht, Knetmasse Gottes zu sein, dass er mich so gestaltet, wie es ihm gefällt. Kommen wir noch gleich nochmal zu. Die ganze Konsequenz für den Menschen, für uns als Christen aus dem eben Gesagten. Jetzt komme ich auf die Ebene des Menschen. Wir waren ja erstens bei der Dimension Gottes. Jetzt kommen wir auf die Dimension der Verantwortung des Menschen. So, drei Punkte. Erster Punkt. Dankeschön, lass nur den ersten Punkt. Klage statt Anklage. Ich habe eben ja schon mal gesagt, wir können Gott nicht anklagen. Braucht das nicht zu wiederholen. Aber wir dürfen, ich würde sogar sagen, wir sollen vor Gott klagen. Denn wir haben eine Beziehung zu ihm. Wir sagen, aber Vater. Wir schütten unser Herz vor ihm aus. Herz ausschütten, das ist doch auch klagen, oder? Das ist ihm doch auch sagen, Herr, ich verstehe dich nicht. Herr, ich weiß nicht, warum du das tust. Herr, ich kapier's einfach nicht. Ich weiß nicht, ob vielleicht erinnern sich einige, vielleicht auch nicht. In der letzten Predigt hatte ich über ein kleines Kind erzählt, das auf dem Spielplatz nahe des Hofgartens in Bonn spielte. Die Mutter war dabei. Und das kleine Kind versuchte dann immer über die kleine Begrenzung des Spielplatzes hinauszugehen und Richtung Koblenzer Straße zu laufen. Koblenzer Straße, Hauptverkehrsstraße. Und was machte die Mutter? Sie lief dem Kind hinterher und nahm das Kind so liebevoll in die Arme und trug es so liebevoll wieder zurück zum Spielplatz. Das gefiel dem Kind ganz und gar nicht, denn es schrie wie verrückt. Klar, da ist natürlich bei diesem Kind auch diese, wie nennt man das, diese Trotzigkeit und Bockigkeit und so, das ist da drin. Aber auf der anderen Seite sicher auch, das konnte man fast an diesem klagenden Gesicht des Kindes sehen. So, Mami, ich verstehe dich nicht. Was soll das? Ich will doch die Welt erkunden. Ich will doch zur Koblenzer Straße laufen. Warum hältst du mich davon ab? Und ihr wisst, warum die Mutter das Kind davon abhielt, ja? Das wisst ihr, ne? Schutz. Schutz, Liebe, Güte. So ist Gott. So ist Gott mit uns. Ja, wo war ich? Ja, wir dürfen klagen. Gott möchte, dass wir klagen. Gott möchte, dass wir uns sagen, dass wir ihm sagen, was in unserem Herzen ist. Die Bibel ist voller Klagen. Ein paar Beispiele. Psalm 13, David. Psalm 13. Ich sag noch mal, bevor ich das vorlese. Ich sage noch mal kurz, was der Unterschied zwischen Klage und Anklage? Bei der Anklage, da schaue ich von oben nach unten. Ja? Ich schaue von oben nach unten. Ich erhebe mich über Gott. Ja? Und wenn ich mich über Gott erhebe, dann bin ich ja höher als er, oder? Das ist logisch. Ja? Wenn ich mich über ihn erhebe, bin ich höher. Dann schaue ich von oben auf Gott herunter und das ist Sünde. Klage ist etwas anderes. Klage ist das Schauen von unten nach oben. Es ist das Verzweifelte, das schreiende Schauen von unten nach oben in dem Bewusstsein, da bin ich abhängig, ja, in dem Bewusstsein einer Abhängigkeit. Ja, und das wird hier in Psalm 13 auch deutlich. Da klagt Da klagt David: Wie lange, o Herr, willst du mich ganz vergessen? Hört euch diese Formulierungen an. Wie lange willst du mich ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lange soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen tragen, Tag für Tag? Wie lange soll mein Feind sich über mich erheben? Ist das keine Klage? Es ist eine Klage, es ist keine Anklage. Denn wenn ihr dann den Psalm 13 weiterlest, dann werdet ihr lesen: Ich aber vertraue auf deine Gnade. Ich aber will dem Herrn singen, weil er mir wohlgetan hat. Ich schaue auf ihn, auf die Wohltaten Gottes. Was hat er dir alles Gutes getan? Dass du hier heute sitzt, ist ein Wunder Gottes. Ist das nicht Grund zu vertrauen? Du darfst klagen, wenn du etwas nicht verstehst. Vielleicht wird er es dir erklären. Vielleicht auch erst später. Klagelieder 3, ganz bekanntes Kapitel in den Klageliedern. Da klagt der Jeremia: Ich bin der Mann, der tief gebeugt worden ist durch die Rute seines Zorns. Klagt er vor Gott. Mich hat er verjagt und in die Finsternis geführt und nicht ans Licht. Boah, das ist harter Tobak, oder? Nur gegen mich kehrt er immer wieder seine Hand den ganzen Tag. Wow. Es ist eine Klage, ihr müsst lesen, wie es weitergeht. Dann kommt im weiteren Verlauf von Klagelieder 3: Gnadenbeweise des Herrn sind, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden. Gnadenbeweise des Herrn. Denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil. Darum will ich auf ihn hoffen. Trotz meiner Klage. Herr, nimm meine Klage. Herr, höre meine Klage, aber ich will auf dich vertrauen. Ich will auf dich hoffen. Du bist mein Heil. Klage statt Anklage, das ist der erste Punkt. Zweiter Punkt: Die Rolle des Tons spielen, können wir ganz kurz drauf eingehen. Das ist das Schwerste. Mit das Schwerste. Wer ist schon gerne Verfügungsmasse in der Hand eines anderen? Lass es mich kurz machen. Bist du gern Knetmasse in Gottes Hand? Bete dafür. Lass uns dafür beten, dass wir das gerne sind. Er macht es gut. Er tut, was er will. Das macht er sowieso. Er tut, was er will und er tut es vollkommen. Er tut es gut. Das ist eine friedenbringende Überzeugung. Eine friedenbringende Überzeugung. Gott macht es richtig.
Liebe, mache mich zum Werkzeug deines Friedens.
Genau. Dankeschön. Es ist, manchmal erleben wir, dass Gott es richtig und gut gemacht hat, wenn wir zurückschauen. Ja? Gott hat irgendwas gemacht, das hat uns nicht gefallen. Und später, Monate später, Jahre später, Tage später, Stunden später, gucken wir zurück und denken: Ah, Gott hat es so gut gemacht. Manchmal schaffen wir es in der Rückschau nicht, dann müssen wir noch warten, bis wir vor Gott stehen. Ja? Es gibt eine interessante russische Geschichte, ich finde die so toll. Hört mal. Da kommt einem Bauer, läuft das Pferd davon. Ja, einem Bauer läuft das Pferd davon. Da sagt der Bauer: Oh, was für ein Unglück, mein bestes Pferd läuft mir davon. Dann kommt das Pferd mit einem anderen zurück, mit einem anderen Pferd. Wahrscheinlich ein anderes Geschlecht. Genau, mit einem anderen Pferd zurück. Das ist noch viel schöner als das Pferd, das weggelaufen ist. Und der Bauer sagt: Oh, was für ein Glück, dass dieses Pferd weggelaufen ist. Oh, der Sohn des Bauern ist auch sehr begeistert Und er steigt direkt auf das neue Pferd und reitet mit dem Pferd weg. Er fällt vom Pferd und bricht sich das Bein und humpelt von da an. Und der Bauer sagt, well, was für ein Unglück, dass dieses Pferd gekommen ist und hat noch ein anderes mitgebracht. Was für ein Unglück. Später kommen Soldaten ins Dorf. Und sie nehmen alle gesunden Männer mit in den Krieg. Und ihr ahnt, was kommt. Was für ein Glück, sagt der Bauer, dass mein Sohn humpelt. Was für ein Glück. Werft euer Vertrauen nicht weg. Hebräer, ne? 13,5 oder sowas. Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Das ist der nächste Punkt. Vertrauen investieren. Ich habe das bewusst. 10,35 war es, nicht 3,5. 10,35. Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Ich habe das bewusst Vertrauen investieren genannt. Denn Vertrauen wird belohnt von Gott. Wo auch immer. Oft schon hier auf der Erde, ganz sicher aber oben. Investieren in Vertrauen. Ja, jetzt muss ich gleich mit meiner Frau was fragen, von hier aus. Meine Schwägerin, er heißt auch Helen, sie ist sehr arthritiskrank und eine Operation stand an. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob Hüfte oder Schulter. Schulter oder Hüfte? Ist auch egal. Eine Operation stand an, ein neues Gelenk musste eingesetzt werden. Ihr Mann fährt sie von Cardiff nach Bristol, eine Strecke ins Krankenhaus. Und sie kommt dann morgens im Krankenhaus an. Sie musste natürlich nüchtern sein für die Operation. Und sie wartet und wartet und wartet und niemand kommt. Es wird Mittag und niemand kommt. Es wird Nachmittag und niemand kommt. Es wird Spätnachmittag oder Frühabend, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und niemand kommt. Und dann kommt letztlich der Chirurg und sagt, Frau Brown, es tut uns leid, das Gelenk ist nicht gekommen. Wir können die Operation nicht durchführen. Da hatte diese arme Frau den ganzen Tag nüchtern gewartet auf diese Operation. Und dann kommt der Arzt und sagt ihr, das Gelenk ist nicht da. Wisst ihr, wie Helen und ich reagiert haben? Wir waren außer uns. Diese blöde NHS. Ja, National Health Service, das englische Krankenversorgungsversicherungssystem. Sehr gut übrigens in anderer Beziehung. In anderer Beziehung. Wir haben uns so geärgert und dann kam eine Mail von meiner Schwägerin. Ich weiß den Wortlaut nicht mehr, aber ich weiß den Sinn. Und dieser Sinn, der steckt mir bis heute hier drin. Sie schrieb so ungefähr, ich bin dankbar, es war nicht Gottes Timing. Ich bin dankbar für den Tag, wo ich hier gesessen habe und mit leerem Magen und so weiter die ganze Zeit gewartet habe und dass dann der Arzt kam und sagte, ich habe das Gelenk nicht, tut mir leid, Sie müssen ein andermal wiederkommen. Ich bin dankbar, es war nicht Gottes Timing. Was für ein Vertrauen wird hier investiert? Was für eine Ergebenheit? Gott macht es gut. Gott macht es richtig. Gott macht, was er will, aber er tut's gut. Letzter Punkt. Wir kaufen ja nicht gerne die Katze im Sack, oder? Was für einen Grund gibt es? Ja, du kannst, das ist die Basis für unser Vertrauen. Wir kaufen nicht gerne die Katze im Sack. Was ist die Basis, was ist die Grundlage für unser Vertrauen? Was kann die Grundlage sein? Es gibt viele Grundlagen in der Schrift. Ich habe eine herausgefunden. Das ist, was Paulus sagt im 1. Korinther 2,2. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus und zwar den Gekreuzigten. Das reicht mir, liebe Freunde. Das reicht mir, liebe Gemeinde, um zu wissen, Gott ist gut, Gott liebt mich. Und nicht nur mich, Gott liebt die ganze Welt. Er hat seinen eingeborenen Sohn gegeben. Weil er die Welt so liebte, heißt es. Er hat die Sünden aller ans Kreuz genagelt, gebracht. Er hat die Sünden aller getragen. Was ist das für eine Liebe? Gott gibt sein Liebstes. Gott gibt sein Bestes. Gott gibt sich selbst. Gott lässt sich erniedrigen. Er lässt seinen geliebten, einzigartigen Sohn so erniedrigen und so grausam sterben, weil er die Welt geliebt hat mit all ihren Sünden, weil er dich geliebt hat, uns geliebt hat mit all unseren Unzulänglichkeiten. Das hat er getan für alle, für alle. Und er bietet allen Glauben an. Er bietet allen Buße an. Apostelgeschichte 17, könnt ihr nachlesen. Hat ja allen angeboten den Glauben oder allen angeboten die Buße. Das sollte der Grund für unser Vertrauen sein. Es gibt noch mehr, aber hier möchte ich schließen und sagen, Amen.